Okay. Dann darf ich alle recht herzlich begrüßen zur Einheit heute von der Ringvorlesung. Der Vortragende heute ist Simon Seiler aus Wien. Und im Titel ist recht schön versteckt eine der Intentionen hinter der Ringvorlesung, nämlich Kritik der akademischen Philosophie. Damit steigt das Wort an Simon.
Dankeschön. Ja. Danke zuerst einmal an die IG Philo für die freundliche Einladung, die mich sehr gefreut hat. Ich hoffe, man versteht mich ohne Mikro. Es wäre mir lieber, es ohne Mikro zu machen. Aber falls man es schlecht versteht, einfach jammern und dann lässt sich wahrscheinlich eins aufstellen. Versteht man schlecht? Oder ich schreie mehr? Okay. Ich versuche mal lauter zu sprechen und wenn das auch nicht hilft, dann können wir immer noch ein Mikro holen. Oder liegt es an der Akustik? Lauter ist gut. Okay. Also bevor ich in Medias Res gehe, eine Bemerkung technischer Natur, die aber vielleicht gar nicht so technisch ist, wie es zuerst klingt. Es ist nicht notwendig, das, was ich sage, mitzuschreiben, weil erstens wird es sowieso aufgenommen und zweitens bin ich nicht sicher, ob sich das, was ich sage, eigentlich zum Mitschreiben so großartig eignet. Weil beim Mitschreiben ist immer die Idee, dass man, ich sage, ich entwickle, ich referiere gewisse Dinge und die kann man dann notieren, so dass man sie nachher reproduzieren kann, vielleicht in abprüfbaren kleinen Stichworten. Ja, vielleicht sogar schon in Hinsicht auf die Prüfung, wo man dann gebeten wird, das nochmal zu reproduzieren, wie ich es gesagt habe. Ich lese dazu ein kleines Zitat und werde auch erklären, warum das eine Rolle spielt. Das Zitat ist aus einem Text von Adorno zum Studium der Philosophie. Und dort heißt es, Zitat, das überwärtige Bedürfnis des Mitschreibens etwa reduziert das Vorgetragene auf Thesen und lässt als schmückendes Beiwerk das weg, worin der Gedanke eigentlich lebt. Wofern nicht gar Rancune gegen Überlegungen sich regt, welche die These versagen oder aufheben. Dialektik als Philosophenschule, das soll noch erlaubt sein, aber Denken, das im freien Vollzug tatsächlich dialektisch verfährt, wirkt als Irritation, zuweilen schlicht als erschwerend bei der Vorbereitung zum Examen. Ja, also irritieren will ich schon, die Vorbereitung zum Examen will ich nicht erschweren. Es war ja auch ursprünglich so, dass geplant war, dass man einfach einen Essay abgibt und damit die Note erhält und das wurde dann geändert. Und jetzt gibt es eine Prüfung und alle Vortragenden wurden gebeten, Prüfungsfragen beizusteuern. Also mir persönlich wäre die ursprüngliche Variante wesentlich lieber gewesen, weil ich finde, eigentlich ist der Gedanke, dass man philosophische Überlegungen abprüft, überhaupt eine problematische Angelegenheit, weil es eigentlich ja darum gehen sollte, die Gedanken denkend mitzuvollziehen und nicht zu beweisen im Nachhinein, dass man gewisse eben Schlagwörter oder Stichwörter oder Fakten sich gemerkt hat und die man dann aufschreiben kann. Aber ein Essay wäre eben diesem denkenden Vollzug noch irgendwie angemessener als eine Prüfung, wo wirklich Frage-Antwort das Spiel ist. Und ich habe aus diesem Grund nur eine Frage beigesteuert und die bezieht sich gerade auf dieses Zitat. Also ich verrate euch jetzt die Frage, das könnt ihr mitschreiben. Das ist sicherlich nützlich und da spricht nichts dagegen. Die Frage fragt eben nach dieser Stelle, die ich vorgelesen habe und bittet euch zu erläutern, was das bedeutet eben für eine Prüfung, inwiefern also eine Prüfung angemessen ist, der Philosophie oder Denken oder Theorie. So, damit hätten wir den Examensteil abgehandelt. Jetzt können wir übergehen zu diesem dialektischen Verfahren, wo eben dieses, also ich habe ja den Titel Lob des Dilettantismus gewählt, das soll irgendwie der Ausgangspunkt sein. für dieses Voranschreiben. Also vielleicht nicht jetzt kleinfitzelig eins nach dem anderen beweisen, warum Dilettantismus das Bessere ist, sondern ausgehend von meiner Kritik und von diesem Arbeitstitel, der auch der Titel des Vortrags doch ist, will ich etwas in Bewegung setzen und hoffe, dass mir das gelingt. Das heißt, ich werde auch nicht eben das, was da angesprochen ist, machen, Dialektik als Philosophenschule. Also jetzt erklären, was weiß ich, wie bei Hegel der Begriff der Dialektik verwendet wird und sozusagen das präsentieren als eine Art der Methode, die man lernen kann und die man dann anwenden kann, sondern eigentlich ist eben dieses dialektische Verfahren gerade eher sowieso von vornherein ein sich sträuben gegen eine Methode oder eben der Versuch, einen Gedanken in Gang zu setzen am Gegenstand und nicht zu präsentieren ein starres Gebäude, wo es von vornherein feststeht, mit dem man dann den Gegenstand behandelt. Also Dialektik hat vielleicht in dieser Hinsicht ein bisschen was gemeinsam mit einem Witz, insofern als das, was am Ende steht, nicht so sehr das Resultat ist, sondern es gibt bei Dialektik vielleicht etwas, was man als pointenhaft bezeichnen könnte, also das, was am Ende steht, auf das Vorherige zurückschlägt, es plötzlich in einem anderen Licht erscheinen lässt und daraus sich der Effekt der Komik ergibt oder daraus eben in dem Fall etwas aufblitzt, worum es eigentlich gehen müsste, eine gewisse Lebendigkeit. Und damit geht auch einher, dass es nicht einfach wiederholbar ist. Also ich kann nicht Definitionen präsentieren, dann habe ich ein Resultat, das habe ich dann gewonnen, das notiere ich mir und dann habe ich etwas, was ich jedes Mal aufs Neue in dieser Form wiederholen kann. Ich habe sozusagen ein Stück gewonnene Erkenntnis und die bleibt mir jetzt und die kann ich immer wieder referieren, sondern es würde eher darum gehen, einen Witz kann man auch nicht zweimal erzählen, also dieses Zusammenschießen, das sich aus der Bewegung und aus dem Mitvollzug der Bewegung ergibt, der Gedanklichen, das wäre das, worauf es ankommt. Ja, insofern, also auch formal improvisiere ich das anhand meiner Stichworte. Ich hoffe, das schadet dem Vortrag nicht, sondern hilft ihm und ich hoffe eben, dass es befördert, dieses Moment, dass sich etwas ergibt, dass etwas zusammenschießt. Ja, weil ich auch nicht nur etwas runterlese, was ich eigentlich mir schon ganz fertig beisammen habe. Ich meine, natürlich habe ich mir vorher überlegt, was ich sagen werde, das weiß ich auch wieder nicht, aber es gibt diese Chance und auch diese Gefahr. Ja, in diesem Zusammenhang muss ich wahrscheinlich auch noch etwas sagen zu meiner Situation hier, weil ich referiere hier im Rahmen der Universität und soll die Universität kritisieren. Eine ein bisschen paradoxe Angelegenheit. Außerdem bin ich eigentlich unqualifiziert. Ich habe keinen höheren akademischen Abschluss als einen Bachelor. Und insofern wurde mir auch zu spüren gegeben, dass ich eigentlich, ja, oder eine gewisse Skepsis wurde mir entgegengebracht, die ich auch gemerkt habe. Also ich wurde zum Beispiel gebeten, eine Publikationsliste zu schicken oder meinen Lebenslauf. Und man hat sich Sorgen gemacht um die Qualitätssicherung. Ja, also nicht zuletzt deshalb habe ich den Titel Lob des Dilettantismus gewählt. Das ist ein bisschen eine Provokation dagegen. Und ich glaube, es wäre jetzt eine naheliegende Reaktion, und ich glaube, die ist auch gar nicht so wenig verbreitet, dass ich mich jetzt hinsetze und einen besonders akademischen Vortrag halte. Ich könnte ja zum Beispiel auch akademische Selbstkritik referieren. Oder Bourdieu zum Beispiel hat versucht, eine Kritik der Akademie mit den Mitteln der akademischen Soziologie. Und es gibt einen gewissen Druck für mich, zu beweisen, dass ich auch so akademisch sein kann wie die Akademikerinnen. Und ich werde versuchen, diesem Druck zu widerstehen. Und das erscheint dann vielleicht ein bisschen undankbar oder ich beiße die Hand, die mich füttert, wenn ich die Frage verrate. Und wenn ich, ja, vielleicht wird man mich auch nicht nochmal sprechen lassen. Aber wovor ich mich auch hüten will, ist, dass ich einfach so einen rebellischen Gestus an den Tag lege. Und ich glaube, es wird auf Dauer auch langweilig. Das heißt, ich werde schon versuchen, in diesem Zusammenhang das eine oder andere wirklich zu entwickeln und dann ein bisschen, also auch weniger konkret zu werden, obwohl wir, glaube ich, immer diesen Bezug behalten zu dem, was wirklich passiert. Ja, also diese Bravheit, ich glaube, dass das auch zu tun hat mit etwas, was man in dem Zusammenhang mit Alter und Jugendlichkeit und diesen Dingen bringen könnte. Und zwar also nicht in einem Sinne vom physischen Alter oder von der physischen Jugend, sondern im Sinne von sich anfreunden mit den Verhältnissen. Also es gibt, glaube ich, eine Art des Erwachsenwerdens, die beinhaltet, zu sagen, ich akzeptiere es, wie es ist, und ich spiele mit. Also ich glaube, eigentlich ist es eine Art der zunächst verbreitete und natürliche und sympathische Reaktion der Jugend, sich nicht abzufinden mit dem, wie es ist, und eigentlich zuerst einmal den Impuls zu haben, zu sagen, das will ich nicht akzeptieren, die bestehende Ordnung ist falsch. Ich weiß, dass das nicht alle haben, aber es ist sicherlich etwas, was man in politischen Jugendorganisationen sehr verbreitet findet. Und wo ich selbst war auch aktiv in einer Jugendorganisation, in einer politischen, ja, einer linksextremen, linksradikalen. Und da habe ich sehr oft den Satz gehört, ja, das ist gut, weil ihr seid ja noch jung. Und da habe ich immer gedacht, ist es jetzt gut oder ist es nur gut, wenn man jung ist und später nicht mehr? Aber das ist diese Art von Altern, die ich meine. Offensichtlich, irgendwann wird man erwachsen. Es ist irgendwie gut zu rebellieren, solange man jung ist. Aber man soll das dann auch irgendwie aufgeben. Und ich glaube, dass das eine Art von Resignation ist, auch ein Aufgeben der Utopie, oder? Also die sozusagen die jugendliche Sehnsucht nach etwas anderem. Und irgendwann sagt man sich, was bleibt mir übrig? Ich spiele das Spiel mit und so weiter. Und dann freut man sich, wenn andere, die jung sind, aber doch noch stellvertretend rebellisch sind. Also ich lese dazu eine Stelle aus einem Brief, den Adorno an Horkheimer geschrieben hat, wo es genau um diese Jugendgeschichte geht und woran man, glaube ich, noch ein paar Aspekte, die damit zusammenhängen, erläutern kann. Also das hat er ihm geschrieben zum 70. Geburtstag, also zu Horkheimers 70. Geburtstag, das war 1965. Und da schreibt er, dass du 70 Jahre alt sein sollst, hat etwas Unglaubhaftes. Nicht, dass wir nicht gealtert wären, aber der Impuls, der uns zusammenbrachte, lehnte sich auf gegen das Erwachsensein. Wir sind gebunden an zwei verschiedene Phasen der Kindheitsentwicklung. Ich eher an die des Braven und Folgsamen, der durch Fügsamkeit die Freiheit zu selbstständigem Denken und Opposition sich erkauft. Du hast etwas von dem Aufsässigen, jeder regelhaften Ordnung des Lebens abholden, Halbwüchsigen behalten, der seine Renitenz zum Gedanken sublimiert. Das spricht im Bild des Ehrenkreises Hohn, das jenes Datum beschwört. Tatsächlich kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns im Dezember 1935 in Paris, nach der einzigen Periode, in der wir uns für ein paar Jahre nicht gesehen hatten, wieder trafen. Du bezeichnetest das Institut für Sozialforschung, das du in weiser Voraussicht über die Schweiz nach Amerika an die Columbia-Universität gerettet hattest, als eine Gruppe junger Gelehrter, obwohl du schon 40 Jahre alt warst. So wenig wie damals fügst du heute jener Gerontokratie dich ein, die sich Gelehrtenrepublik nennt. Ja, also hier zeigt sich sehr schön diese. Es geht nicht darum, natürlich wird man alt, das ist klar, aber es geht eher um dieses sich nicht einfügen, um dieses, ja, die Renitenz, die im Gedanken dann eben sublimiert, also das ist nicht einfach ein kindliches, das will ich nicht, sondern schon eine, die sich gedanklich artikuliert, aber die erhält sich auch dem Alter zum Trotz, und die Charakterisierung eben als eine Gruppe junger Gelehrter hat nichts damit zu tun, dass diese Gelehrten alle so jung sein, sondern eher etwas mit dem Weigern, sozusagen. Ich meine, man muss ja sagen, das ist natürlich älter, und damals waren die Professoren, die auch hauptsächlich männlichen Professoren oder fast ausschließlich, waren sicherlich auch älter, und wenn man dann von Gerontokratie spricht, ist das naheliegender. Aber ich glaube, es wäre auch heute könnte man im Zusammenhang mit der Akademie von Alter sprechen, eben nicht in diesem physischen Sinn, sondern eben im Sinne von einer Verkreisung des Mitmachens. Und es finden sich sicherlich auch Gegenbeispiele. Also Leute eben, die ganz alt sind, vielleicht eben sogar ihr ganzes Leben auch irgendwie im Zusammenhang mit der Universität unterrichtet haben, aber eigentlich in ihrem Denken eine Spritzigkeit, Jugendlichkeit, Beweglichkeit behalten haben. Also mir würde zum Beispiel Dieter Schrage einfallen, der gestorben ist vor einigen Jahren und der auf der Kunstgeschichte gelehrt hat, aber auch auf der Theaterwissenschaft, der immer wieder unterschiedliche Themen behandelt hat und der zum Beispiel auch formal, er hat auch nicht viel gehalten von Prüfungen und er hat immer allen Einser gegeben und außerdem hat er am Ende seiner Vorlesungen immer eine Liste durchgegeben, da konnten alle, die wollten, hingehen und sich eintragen mit der Note, die sie wollten und die haben sie auch bekommen. Es war immer gut besucht. Und jedenfalls hat er dann einmal auch Schwierigkeiten gekriegt deswegen und es hat geheißen, man kann nicht immer allen Einser geben. Und was er daraufhin gemacht hat, er hat immer so kleine Übungen gegeben, ich glaube 3 Stück oder 4, und er hat dann allen, die alle gemacht haben, eine 2 gegeben. Ja, die anderen haben immer noch ihre 1 bekommen. Waren sicher einige enttäuscht, die ihn sehr gern gehabt haben. Aber es ist sicher ein gutes Beispiel für diese Jugendlichkeit, die ich meine. Und da war er schon in seinen 80ern, also am Ende. Ja, also ein Anarchist. Ja, ich lese noch kurz eine Stelle aus demselben Brief, wo es eben um diese Beschädigung geht, das in der Akademie, da sagt eben zu Horkheimer, ich meine, der Brief ist recht schmeichelnd, auch dass er sich, das muss man natürlich dazu sagen, aber es ist trotzdem interessant, wie er ihm schmeichelt. Er schreibt, du warst unversehrt von jener beruflichen Deformation des Akademikers, der gar zu leicht die Beschäftigung mit gelehrten Dingen mit der Realität verwechselt. Nur war, was du sagtest, so gescheit, scharfsinnig und vor allem unabhängig, dass ich dich rasch genug als der Sphäre überlegen fühlte, aus der du dich unmerklich draußen hieltest. Also hier fällt auf, er lernt ihn ja kennen auf der Universität, aber gleichzeitig empfindet er ihn als von der Sphäre auch distanziert. Also sozusagen, er ist dort, aber auch nicht. Ich glaube, dass das eine ganz gute Haltung wäre, gegenüber den Universitäten, die einzunehmen. Weil, also sozusagen, es ist ja eigentlich auch keine wirkliche Option, sich gänzlich fernzuhalten. Also die sich um Denken und um Theorie scheren, denen wird es immer wieder passieren, dass sie dann letztlich doch oder also auf den Universitäten landen und sie bevölkern. Und das, obwohl sie sich vielleicht gleichzeitig davon abgestoßen fühlen. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt etwas, oder manche fühlen sich auch nicht abgestoßen, aber ich glaube, dieses Abgestoßenfühlen ist eigentlich gut. Man sollte sich aber vielleicht nicht davon, man sollte es behalten, aber sich trotzdem nicht davon abhalten lassen. Also es ist so ein Hin und Her. Also mir persönlich ging es immer wieder so. Ich habe auch mein Studium abgebrochen, deshalb bin ich ja so unqualifiziert. Weil immer wenn ich auf der Universität bin, will ich weg. Und wenn ich nicht dort bin, bin ich auch nicht glücklich. Und dieses Hin und Her ist aber vielleicht nicht das Schlimmste, ohne das jetzt idealisieren zu wollen. Und dieser andere Punkt, der hier angesprochen ist, diese Beschäftigung mit gelehrten Dingen, die man mit der Realität verwechselt, das darf man nicht missverstehen als so eine Kritik am Armchair-Thinking oder an denen, die dann nur groß denken und reden, aber nicht wirklich etwas tun, sondern es ist eher die Forderung, dass das Denken letztlich doch sich auf wirkliche Gegenstände und auf eine wirkliche Praxis bezieht. Also dass man nicht den Irrtum begeht, dass man glaubt, es ginge darum, bloß die bessere Theorie zu entwickeln oder bloß, wie es ist, einfach in Gedanken abzubilden, sondern sich eben, und das mag noch so abstrakt sein und noch so sehr Dinge, also das Denken selbst kann sehr abstrakt sein und scheinbar sehr wenig zu tun haben mit wirklichen Dingen, aber das ist überhaupt kein Problem, aber letztlich sollte es doch immer auf etwas zielen, im Blick haben, gesellschaftliche Verhältnisse, die man auch verändern will. Also sagen, man denkt ja nicht bloß zum Vergnügen, sondern weil man etwas verstehen will, weil man etwas ändern will. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Unterschied. Also wenn ich Dilettantismus sage, dann meine ich das ein bisschen als Gegenfigur zur Pedanterie, zur Rechthaberei, also eine bessere Theorie, das letzte Wort haben wollen. Aber es ist sicherlich auch keine Aufforderung, einfach drauf loszudenken, dies und das zu machen, irgendwas zu machen, sondern ich würde schon bestehen auch auf der Notwendigkeit von einer gewissen Genauigkeit, also den Gegenstand auch ernst zu nehmen. Man könnte auch sagen, dilettantisch wäre es, irgendetwas zu machen, und wenn der Einwand kommt, dass es nicht stimmt, zu sagen, naja, was soll's, ich habe halt dies oder das probiert. So wichtig ist das ja nicht. Es geht eher darum, ja, sich nicht zu versteifen, nicht auf etwas zu verstocken und sich festzubeißen, aber trotzdem eben oder gerade deshalb die Impulse ernst zu nehmen, die vom Gegenstand her kommen, was er mir erlaubt und was er mir nicht erlaubt und diese Dinge. Das heißt, man kommt auch nicht darum herum, sich mit dem zu beschäftigen, was vorher da war, also so eine philosophische Tradition. Und damit meine ich nicht, dass man sie lernt und sagt, sie sei gut, oder dass man sie lernt und als ewige Gesetze verherrlicht, sondern eher, dass man sie kennt und vielleicht auch ablehnt. Dass man nicht glaubt, es wäre frisch und originell, unbeeinflusst von all dem, was sich vorher schon Leute gedacht haben, drauf loszutun. Also in der Kunst ist es eine sehr häufige Haltung. Also ich habe das schon oft gehört, dass Leute sagen zum Beispiel, ich schaue mir gar keine Kunst von anderen an, weil ich will etwas Neues machen oder ich will mich nicht beeinflussen lassen, oder dann, ja, dann habe ich, was weiß ich, dann mache ich es so, ich will was ganz anderes machen. Und dieses ganz andere ist dann meistens etwas, was, es ist immer das Gleiche, interessanterweise, eben nicht das ganz andere. Also sozusagen die Spontaneität würde eigentlich doch wohl eher davon leben, aus dieser Abstoßbewegung gegenüber des Dagewesenen, während man meistens aufgrund von objektiven Zwängen eher dazu neigt, genau dasselbe zu machen, wenn man alles Vorherige vermeidet. Und ich glaube, dass es mit Theorie oder mit Philosophie auch so ist, also man muss überhaupt nicht alles kennen, oder man muss nicht, bevor man was dazu sagt, erst einmal die antike Philosophie und dann, oder von, was weiß ich, am Anfang anfangen, bis man dann was hinzufügen kann am Ende, das ist Unsinn. Man kann natürlich irgendwo anfangen, auch in der Mitte oder am besten eben dort, wo es interessant ist, wo es den Gegenstand betrifft, der einen beschäftigt. Aber dann sollte man doch eben sozusagen diese Sachen sollte man dann aber doch ernst nehmen und davon ausgehen und eben auch die Probleme aufnehmen. Und ich glaube, nur so kann man dann auch etwas mitkriegen von den Gegenständen, die man verstehen will. Ja, also dilettantisch, aber nicht drauf los. Ernsthaft dilettantisch. Pedantisch dilettantisch vielleicht. Also das sind eigentlich schon Fragen, die Möglichkeit von Wahrheit betreffen. Also, weil man könnte ja eben Wahrheit eben so fassen als, also sich die Geschichte der Philosophie ist eine Anhäufung von Wahrheiten. Es wird immer mehr hinzugefügt. Also ich habe schon Vorträge gehört, wo es im Grunde so präsentiert wurde, dass jemand hat das gesagt, dann hat sich herausgestellt, das ist auch nicht richtig. Es wurde dann sozusagen verbessert und so wird es immer besser. Und am Ende hat man das richtigere Ergebnis. Also so funktioniert das, glaube ich, so funktioniert das nicht. Das zielt eher auf ein Recht haben. Da kann mir niemand kann mir mehr was tun, weil das ist ja alles hundertfach abgesichert. Gegen jeden Einwand kann ich begegnen, weil da kann ich sagen, ja, aber diese Theorie und da wurde doch gezeigt, das. Und diese Idee, ja, diese Idee, dass das Wahre und das Richtige das ist, wo mir niemand mehr was kann, das ist, glaube ich, irgendwo sogar einem Begriff von Wahrheit, wie ich ihn vertreten würde, eher entgegengesetzt, als dass es ihm entspricht. Ja. Also ich glaube, es kommt nämlich viel mehr, die Wahrheit, es hängt viel mehr davon ab, wie man sich gedanklich bewegt, als auf das Resultat. Und da geht es, sozusagen diese Balance aus Insistieren und Weitergehen, aus Beweglichkeit und Genauigkeit, sich nicht festlegen lassen. Also das Dilettantische wäre ja auch, also das ist eigentlich, wie es ja meistens verwendet wird, zu etwas zu sagen, wozu man nicht befugt ist. Also die gesellschaftliche Ordnung sieht vor, die Soziologinnen sprechen zur Soziologie oder die Mathematikerin zur Mathematik, und wer etwas zu etwas anderem sagt, ist eigentlich im strengeren Sinne verfährt dilettantisch oder ist eine Dilettantin. Man wagt sich sozusagen aus dem sicheren Terrain heraus. Aber ich glaube, das wäre genau das, was notwendig wäre. Deshalb lobt es Dilettantismus. Man soll dazu etwas sagen, wozu man eben nicht befugt ist. Weil dieses Befugtsein hat auch etwas mit Herrschaft zu tun, natürlich. Also man erwirbt sich, vielleicht eben auch durch ein Studium, durch einen akademischen Abschluss, erst die Berechtigung, etwas zu dieser Sache zu sagen. Und dazu, um diese Berechtigung zu erhalten, durchläuft man ein Prozedere, das auch sehr viel mit Erniedrigung zu tun hat. Ja, um etwas zu sagen, man muss ja eben Prüfungen machen. Prüfungen sind per se erniedrigend, weil man ja gebeten wird, zu beweisen, was man, oder solange die prüfen, die müssen ja nichts beweisen. Die haben es schon bewiesen, die haben sich schon erniedrigt und jetzt sind sie dran, andere zu erniedrigen. Sie können Fragen stellen, und wenn du es nicht weißt, dann können sie dich, oder ich habe schon erlebt, dass Leute dann fast als dumm dargestellt wurden. Dabei ist es ganz klar, ja, es gibt sehr viele Philosophien, es gibt alles Mögliche, niemand weiß das alles. Und mir sind die sehr sympathisch, die für ihre Prüfungen nicht lernen und dementsprechend diese Dinge nicht wissen. Also ich finde eigentlich wirklich eine mir sehr naheliegende Haltung gegenüber Prüfungen wäre, nicht mehr zu machen, auf keinen Fall mehr zu machen als das Notwendigste. Ja, also aus dem einfachen Grund, weil ich sonst das Gefühl hätte, man würde eine Konzession machen, man würde, ich weiß nicht, also diese Abneigung gegen das Erniedrigende beinhaltet, dass man sich irgendwie auch widersetzt, und indem man mehr macht als nötig, affirmiert man irgendwo diese Form der Prüfung. Ich meine, ich glaube, es gibt unterschiedliche Weise, damit umzugehen, aber das war das, wozu ich immer geneigt habe, und ich glaube, es gibt unterschiedliche Weisen, damit umzugehen, aber alle müssten eigentlich beinhalten doch einen Moment des sich Weigerns, des Überlisten. Ob das jetzt ist, weil manche Leute schummeln gerne gefinkelt, schreiben sich alles auf oder schreiben es vor oder was weiß ich, oder lassen wen anderen es für sich machen. Das sind alles gute Möglichkeiten. Aber die schlechte Möglichkeit ist, alles feinfitzelig auswendig zu lernen und dann so hinzuschreiben, wie es verlangt wird. Finde ich zumindest. Ich meine, vielleicht kann sogar das eine rebellische Form sein, aber da bin ich unsicher. Ja, eben, das ist nämlich auch dieses sich absichern, dieses sich abschotten gegen Kritik, gegen die Möglichkeit, dass man etwas Falsches sagt, dass man etwas riskiert. Und es gibt so Sätze, die ich auch schon von Anfang an im Kopf hatte, wie ich den Vortrag konzipiert habe, zum Beispiel von Walter Benjamin, der sagt einmal, alle entscheidenden Schläge werden mit der linken Hand geführt werden. In der Improvisation liegt die Stärke. Also nicht eben von unbefugter Seite, die sinistre Seite, die von linker Hand, auch die teuflische Seite, aber jedenfalls nicht die von rechts wegen dazu befugt ist. Ich weiß nicht, ob die Soziologie die beste Soziologie macht, oder eben vielleicht ist auch nicht die akademische Philosophie dazu berufen, die beste Philosophie zu machen, sondern ist es nicht eher so, dass in allen Sparten und Terrains es eigentlich an irgendeinem Punkt philosophisch wird, in gewisser Hinsicht, dort wo es ein bisschen hinausgeht über eben das eigene Feld. Ja, also ich möchte vielleicht mich kurz beziehen auf letztes Mal. Da hat ja Hans-Georg Bentsch gesprochen. Also ich rekapituliere das kurz, weil für die, die nicht da waren, er hat kurz einen Begriff der Kritik entwickelt, und zwar an Hegel und Kant und dann an Marx, am reifen Marx, wie oft betont hat. Und der Inhalt seines Vortrags war eigentlich ein Plädoyer für die Vernunft und die Wahrheit, also für einen starken Wahrheits- und Vernunftbegriff und eine Kritik des Relativismus, also eine Kritik an der Position, die sagt, in der Politik oder auch in der Philosophie sogar stehen sich Meinungen gegenüber, die in gewisser Hinsicht gleichberechtigt sind. Ich habe meinen, du hast meine. Und darin hat er vor allem kritisiert, dass das ja bedeutet, zum Beispiel, ich kann den Kapitalismus beschreiben und dann kann ich sagen, ich mag ihn nicht. Und andere sagen, ja, mit deiner Beschreibung bin ich d'accord, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Mir hat es Glück gebracht zum Beispiel oder was immer. Und dagegen hat er sich gesträubt, also aus durchaus sympathischen Gründen, weil das natürlich sehr unbefriedigend ist. Aber es kam dann in der Diskussion die Frage, wie diese Wahrheit jetzt aussehen sollte, und darauf hat er geantwortet, er hat nur ein paar Sachen skizziert und man müsse das eigentlich entwickeln. Und ich versuche jetzt schon ein bisschen zu entwickeln, wie diese Wahrheit möglich wäre. Und ich glaube nicht, dass sie möglich wäre als ein hermetisch konstruiertes System, wo ich dann sagen kann, das, was ich vertrete, das ist das Vernünftige. Und wer das nicht einsieht, weigert sich seiner Vernunft zu gebrauchen und ist eigentlich dümmer. Oder so? Also ich glaube, so gelingt es mir höchstens, das letzte Wort zu haben oder Recht zu haben und die anderen als dumm erklären zu können. Aber ich verstehe eigentlich dann nicht, wieso dieser Relativismus eine solche Macht hat. Weil das ja eigentlich eine sehr verbreitete Position ist. Also Wahrheit ist diskreditiert, Wahrheit hat, was weiß ich, sogar Menschen getötet, für die Wahrheit sind so viele gestorben. Und deshalb kann man davon nicht mehr sprechen. Es gibt viele Wahrheiten, ich habe meine, du hast deine. Oder? Und wenn ich dann sagen würde, das sei unvernünftig, dann sagt ja die relativistische Position darauf nur, ja, so siehst du das. Aber ich sehe das anders. Nicht insofern ist der Relativismus ja nicht entmachtet dadurch, dass ich plädiere für den Vernunftgebrauch. Also es mag, oder sozusagen, wie Kant die Kritik der reinen Vernunft verfasst hat, hat das auf die Leute oder auf die das rezipiert haben, die haben sich ihrer Vernunft bedient, haben das nachvollzogen. Und das hat etwas Zwingendes. Das war so, als dem kann man nicht aus. Wer sich seiner Vernunft bedient, der kann dahinter nicht zurück, der muss diese Sachen mitgehen. Während ich das Gefühl habe, heute würde man sagen, ja, das ist eine Theorie unter anderem, verstehe das eh nicht so genau, aber da ist auch nichts dabei. Oder? Und ich sehe das halt anders. Und diese Verbindlichkeit hat es ja verloren, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse sich verändert haben. Und der Relativismus, dass der so stark ist, das ist ja nicht, weil sich eine Theorie gegen andere durchgesetzt hat, sondern weil Philosophie oder Vernunft dieser Verbindlichkeit verlustig gegangen ist. Und das heißt, wenn ich Wahrheit will, dann kann ich, glaube ich, nicht einfach die bessere Theorie der Wahrheit auftischen und dann sagen, die das nicht mitgehen, ich habe sozusagen keinen Fehler gemacht, mein System ist perfekt, niemand kann mir widersprechen, und die das nicht mitmachen, sind blöd. Also das ist, glaube ich, ein verbreiteter Irrtum. Auch die Idee zum Beispiel, das Argument zu schärfen. Und das kenne ich eher aus politischen Zusammenhängen. Aber da gibt es irgendwie diese Vorstellung, es ginge darum, dass ich immer noch etwas erwidern kann, bis irgendjemand oder bis mir die andere Person entweder Recht geben muss oder zumindest nicht mehr artikulieren kann, was sie stört. Und dann habe ich gewonnen. Aber da muss man sich schon fragen, was habe ich dann gewonnen? Oder ist es nicht, habe ich halt Recht gehabt. Also aus dem Text, aus dem ich schon zitiert habe, zum Studium der Philosophie, da schreibt er da noch, Zitat, aber es findet sich überhaupt kein Denken, in dem nicht Elemente enthalten wären, die es keineswegs selbst zu begründen oder aufzulösen vermag, oder wenigstens deren Legitimierung nicht erst am Ganzen und nicht am Eingang geleistet würde. Und es ist fragwürdig, ob die Philosophien die wahrsten sind, bei denen die Rechnung am besten aufgeht. Ja? Also es ist vielleicht eher so, oder, dass wenn ich dann da bin, wo mir niemand mehr widersprechen kann, wo niemand mehr etwas einfällt, das zu erwidern wäre, dann glaube ich, ich habe die Wahrheit, vielleicht habe ich aber eigentlich die ganze Wahrheit ausgetrieben. Oder mein System ist unbefriedigend für die anderen, sie können nichts mehr, aber es ist in gewisser Hinsicht auch tautologisch. Also nicht zufällig sagt Adorno hier, wo die Rechnung am besten aufgeht. Weil das hat etwas mit Rechnen zu tun. Ja, ich habe ein System aus Definitionen und Schlüssen, wo man mir logisch nicht mehr kann. Und wo das Gefühl, dass das Ganze nicht stimmt, dass es im Ganzen nicht stimmt oder an der Sache vorbeigeht, das ist viel schwieriger zu artikulieren und zu kritisieren. Ja, da sitzt man dann oft davor und denkt sich, ich weiß nicht so genau, was da nicht stimmt. Aber ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Und das auf den Begriff zu bringen, wäre viel schwieriger, als zu sagen, hier sind diese Prämissen und daraus wird das geschlossen, aber Prämisse A stimmt nicht mit der Realität überein oder dieser Schluss ist falsch. Und es ist ganz seltsam, dass es ja wirklich Philosophie gibt, also auch auf der Akademie ist die analytische Philosophie sehr verbreitet, wo eigentlich so verfahren wird, dass sich genau auf dieser Ebene ausgetauscht wird. Also die Texte klingen dann oft so, dass man sagt, bei diesem Problem muss man bedenken, erstens, zweitens, drittens. Das wird dann aufgezählt und dann werden noch Unterpunkte gemacht. Bei drittens gibt es folgende Möglichkeiten. A, B, C. Oft gibt es dann noch kleinere Untereinheiten, oder? Und dann schließt man daraus und das suggeriert eine Art von Vollständigkeit. Ich habe alle Möglichkeiten genannt. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Daraus folgt dies und das. Das muss man jetzt mitgehen. Und man sitzt dann oft davor und denkt sich, entweder, oder man muss sozusagen alles mitmachen, weil sonst hat man auch irgendwie gar nichts davon. Weil wenn ich sage, es gibt noch Möglichkeit C, aber die ist nicht bedacht und die scheint mir am wahrscheinlichsten, dann sind eigentlich die ganzen anderen Sachen, die gesagt wurden, ja irgendwie hinfällig. Aber das kann man nicht machen, weil dann ist es auch falsch. Also macht man das halt mit, aber nachher steht man davor und es ist irgendwie unbefriedigend, weil es diesen Eindruck von Vollständigkeit suggeriert, weil man eigentlich doch das unbestimmte Gefühl hat, es geht ganz vorbei an dem, was da eigentlich zu reflektieren wäre. Und wenn die sich dann gegenseitig kritisieren, dann wird meistens formal kritisiert. Eben, es gibt noch Möglichkeit fünftens oder aus dem folgt gar nicht das. Und ich denke immer, halten die sich gegenseitig für so blöd? Weil wenn jemand 40 Jahre sich mit etwas auseinandersetzt, dann kann das doch nicht sein, dass der einfach einen Schlussfehler hat, dass der einfach nicht versteht, dass aus dem das nicht folgt. Da müsste ich mich doch zumindest fragen, warum das übersehen wird. Und zumindest das, aber darauf wird es verzichtet. Die Kritik wird dann immer so artikuliert. Und dann ist man wirklich auf einer Ebene, auf so einer Rechenebene. Da ist der Rechenfehler, während mein Beweis ist makellos und niemand kann ihn angreifen. Und ich glaube, das sind aber alles eher Möglichkeiten, um eine Wahrheit, die man wirklich retten sollte und verteidigen sollte, um die auszutreiben und nicht um sie zu haben. Weil Wahrheit eben eher in diesem, ja, sie ist nicht dort, sie hat man eben nicht, sondern sie ist eher in diesem Dagegen. Also dadurch kann es auch passieren, dass Wahrheit zum Beispiel eben altert. Wir haben ja schon gesprochen vom Altern und von der Jugend. Und in der kritischen Theorie ist auch das Altern in Bezug auf Theorie ein Begriff. Also da ist zum Beispiel die Rede vom Altern der neuen Musik. Also das klingt jetzt paradox, aber die neue Musik ist einfach die von Schönberg und dem Kreis entwickelte Art der Komposition, die sich entfernt von der klassischen Harmonik zunächst. Also die eigentlich erst eine Gegenbewegung ist, eine Rebellion gegen ein klassisches System zu komponieren und die sich aber dann verfestigt zu einer Methode, zur Zwölftontechnik. Und die Zwölftontechnik ist eigentlich schon die zweite Phase. In gewisser Hinsicht könnte man eben sagen, eine Phase der Alterung, das Altern der neuen Musik. Erst ist sie diese Gegenbewegung, dass sie sträuben gegen ein starres Bestehendes und dann verfestigt sie sich selbst, altert zur Methode. Und deshalb Ja, also sozusagen die Lebendigkeit von Wahrheit ist immer, es lässt sich nicht verewigen. Es ist immer diese Gegenbewegung. Deshalb kann es auch so sein, dass man zum Beispiel etwas kritisiert und völlig zu Recht und dass man eigentlich die Meinung drehen muss, sobald man Recht bekommt. Ich habe diesen Impuls bei mir sehr stark beobachtet. Vielleicht ist es auch einfach ein Dagegensein. Aber oft, wenn ich etwas sage und dann sagen alle, ja, das stimmt, dann glaube ich, da kann etwas nicht stimmen. Vielleicht habe ich doch nicht recht. Von Schönberg gibt es diese Aussage, irgendetwas sei so, wie sagt er, so verbreitet, wie es nur falsche Gedanken sein können. Also ich glaube, es ist schon etwas daran, dass die Wahrheit eben darin liegt, dass es nicht etabliert ist. Eben in dieser Bewegung des Sich-Sträubens gegen etwas, was etabliert ist. Und was, wenn es dann verewigt wird zur besseren Methode, ja, eben zum Beispiel auch die Methode der Dialektik, dann würde es falsch werden. Und zum Beispiel, ich könnte schimpfen über die Akademie, wie ich es ja auch ein bisschen gemacht habe, oder über Prüfungen und Star und so, und jetzt könnte jemand sagen, ja, das ist alles Unsinn, die haben überhaupt keine Ahnung, überhaupt ist das Zeitverschwendung und so, und dann würde ich wahrscheinlich dazu neigen, gleich die gegenteilige Position einzunehmen und zu sagen, naja, man muss schon bedenken, sehr viel findet ja gerade nur deshalb statt, weil es auch institutionalisierte Philosophie gibt und dergleichen. Ja, ich meine sicher, also selbstreflexiv würde ich sagen, es hat wahrscheinlich etwas zu tun auch mit der Lust des Dagegenseins und dass man immer widersprechen will, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Aber es ist, glaube ich, auch etwas Wahres daran und es ist nur darin etwas Wahres. Ich glaube, wenn man sich allzu sehr einig ist darin, dass man die Wahrheit hat, ich weiß nicht, ob das dann Wahrheit sein kann. Valerie hat eben mal gesagt, vielleicht ist jeder Gedanke nur einen Augenblick lang wahr. Und das zielt gerade darauf. Weil man macht ja diese Bewegung auch selber mit. Das hat auch mit dieser Wiederholbarkeit zu tun. Ich spreche etwas aus, oder? Und dann kann ich es dann einfach noch einmal sagen? Oder hätte es nicht schon etwas verloren? Kann ich meinen eigenen Gedanken nochmal so denken? Oder würde das nicht bedeuten? Oder wenn man das Denken eher als etwas, nicht etwas Schließendes, also nicht von einem zum nächsten, was ich im Zusammenhang mit Rechnen gebracht habe, denkt, sondern eher als etwas Unterbrechendes, als etwas Dazwischenfahrendes, als ein, das stimmt so nicht oder das geht nicht auf oder ich will diesen Schluss nicht mitmachen. Wenn man es so denkt, dann ist es ja seinem Wesen nach etwas Negatives. Und das kann ich dann nicht als Positives nochmal formulieren. Mir kommt der Gedanke, dass was nicht stimmt, und das kann ich dann nicht zur positiven Aussage extrahieren und noch einmal sagen. Und da, deshalb ist es nur einen Augenblick lang wahr. Ich habe es mir gedacht, dann war es wahr, und eigentlich der nächste Schritt wäre schon wieder das zu widerlegen. Ja, also diese Bewegung, darin liegt Wahrheit, in diesem Oszillieren. Dann wird Wahrheit natürlich zu etwas äußerst Flüchtigem. Also es ist dann nicht vereinbar mit der landläufigen Vorstellung, dass man ein Set von Aussagen haben kann, die halt nun mal wahr sind. Und man kann sich vielleicht von etwas anderem überzeugen lassen, weil sich herausstellt, es war doch nicht wahr. Aber jedenfalls ist etwas ein für alle Mal wahr oder nicht. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Damit zusammenhängend, jetzt habe ich Paul Valéry schon überlegt, erwähnt, lese ich noch eine Stelle aus den Windstrichen von Valéry, wo es um Tiefe und Oberflächlichkeit geht. Und ich glaube, dass man davon ausgehend noch etwas, was damit zusammenhängt, erklären kann. Er schreibt dort, ich hasse die falsche Tiefe, aber ich liebe auch die wahre nicht besonders. In der Literatur ist die Tiefe das Ergebnis eines besonderen Verfahrens, ein gewöhnlicher Effekt, die man mit einem gewöhnlichen Verfahren erzielt. Man braucht nur darauf zu achten, wie ein Buch voll Gedanken entsteht, tiefen Gedanken natürlich. Und was liegt daran, ob dieses Bassin 40 cm oder 4000 Meter tief ist, da uns sein Glanz bezaubert? Das ist nicht einfach nicht einfach ein Aussprechen für Oberflächlichkeit als Oberflächlichkeit, sondern es ist zum einen ein Misstrauen gegen Tiefe als Effekt, also gegen so eine Art von große Worte machen, um den Eindruck von Tiefe zu erschinden. Also er sagt ja, in der Literatur ist das ein einfaches Verfahren. Ja, also man reichert vielleicht einfach die Literatur an mit philosophischen Gedanken und ja, das Buch sollte vielleicht auch dick sein und ein bisschen vielleicht im Ausdruck vage, das lässt dann die Tiefe vermuten. Vielleicht ist sie auch wirklich da, man weiß es nicht so genau. Das ist dieses, ich mag die falsche Tiefe nicht, aber die wahre auch nicht besonders. Aber was er mag, ist die Oberflächlichkeit, den Glanz, der uns bezaubert. Und dieser Glanz, das ist die Ebene des Scheins. Und dieser Schein, der ja in der Kunst, also der Schein ist ein Ausdruck, der in der Kunst eine große Rolle spielt, aber man könnte auch bei normalen Aussagen vom Schein sprechen. Zu sagen, etwas, das nicht ist, also Lügen zum Beispiel, das hat auch mit Schein zu tun. Und der Schein, das Sympathische am Schein ist ja, dass es nur so scheint und nicht so ist. Also wenn ich nur sage, was der Fall ist, also in der kritischen Theorie gibt es diese Idee, dass das Denken eine Kopie, ein Abbild des Bestehenden sein könnte. Wenn ich es schlecht finde, wie es ist, dann kann es ja nicht besonders gut sein, wenn ich einfach nur wiederhole, was der Fall ist und dann einfach in meinem Kopf eine Kopie des Bestehenden nochmal habe. Während der Schein, das Oberflächliche, der Glanz, die Lüge, ja eben die Eigenschaft hat, etwas zu sein, was nicht ist. Und zwar aus der Dynamik dessen, was ist. Und also etwas anderes. Ein Bild, um ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, ein gemaltes Bild, das etwas darstellt, das ist ja nicht das, was es darstellt, aber doch ist der Schein Wirklichkeit. Es gibt eine Wirklichkeit dessen, was nicht ist. Und sozusagen virtuell ist da schon etwas, was nicht ist. Und ein gedankliches Hinausgehen über das Bestehende. Und das klingt jetzt sicher sehr abstrakt und es bezieht sich auf eine ästhetische Theorie, die ich jetzt nicht entwickeln kann. Aber es ist gar nicht, man kann das auch ganz konkret denken. Also einfach als die Idee, dass in den bestehenden Verhältnissen ja ein Potenzial liegt, dass sie auch anders sein könnten. Das kann man sich durchaus technisch vorstellen. Also wir haben ja letztens schon gehört, vernünftige Einrichtung der Gesellschaft, was würde das bedeuten? Dass man vielleicht die Mittel, die zur Verfügung stehen, so nutzt, dass die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden. Es wäre ja möglich, dass niemand hungert. Es wäre ja eigentlich möglich, dass Leute in anständigen Wohnungen leben, dass sie die Möglichkeit hätten, zu tun, was sie tun wollen. Oder? Und das wäre möglich und das wäre eigentlich das Mindeste. Und es liegt eigentlich nur an der gesellschaftlichen Organisierung und es ist kein materieller Mangel, der das verursacht. Und deshalb ist ja eigentlich potenziell diese Möglichkeit da. Und man kann es sich auch vorstellen. Und dieser Schein als die Wirklichkeit dessen, was nicht ist, das hat damit zu tun, also das gesellschaftliche Potenzial, das sich verwirklichen könnte, aber nicht verwirklicht ist. Und das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Adorno, ein Theoretiker, ein Gesellschaftstheoretiker, ein politischer Theoretiker, sich so viel mit Ästhetik befasst. Ja, das hat sehr viel damit zu tun, dass er glaubt, dass dort eben etwas Wirklichkeit ist, etwas verwirklicht ist, was gesellschaftlich nicht verwirklicht ist, etwas ist, was nicht ist. Und das hat natürlich aber auch gleichzeitig etwas Falsches und Verlogenes. Es ist ja schließlich nicht wirklich, es ist ja nur Schein. Und man kann sich ja auch darüber beruhigen, dass es all diese Dinge gibt. Also, um vielleicht nochmal auf das Kernthema der Kritik der Akademie zurückkehren, man könnte ja sehr leicht sagen, wie schlecht kann eine Welt sein, wo es gibt Kritik. Kritik an der Gesellschaft, wo es gibt all diese Kunst, Philosophie, oder wenn der Kapitalismus nur auf Verwertung zielt, wieso wird dann so viel Geld ausgegeben für Forschung von Dingen wie, oder für diese Dinge hier, das wird ja auch bezahlt von Steuergeldern und das, welcher Verwertung dient das, man weiß es nicht so recht. Aber ich glaube, eben, das ist das Problem. Einerseits sagt man, diese Dinge wären ja alle wichtig und sie sind eben Wirklichkeit von etwas, was nicht ist, Transzendenz. Aber gleichzeitig haben sie dieses Versöhnende, Beruhigende. Es gibt ja zumindest das, zumindest kann man ja denken. Wie schlimm kann es sein, wenn man sagen kann, dass es schlimm ist? Das ist ein Problem jeder Kritik. Sozusagen die Kritik widerspricht sich selbst, indem sie kritisiert. Weil man ja immer entgegenhalten kann, wie schlimm ist es. Ja, man kann ja schließlich noch kritisieren und so weiter. Und das gilt natürlich nicht für so eine Kritik, die nur auf einfache Dinge zielt, wie, was weiß ich, wenn ich sage, die Universitäten müssen ein bisschen anders organisiert werden, dann gerate ich in keinen Widerspruch. Wenn ich aber sage, dass der Kapitalismus eigentlich ein System ist, ja, wo der Arbeitszwang eigentlich letztlich alle betrifft und ergreift, wo man eigentlich gezwungen ist, auch in seinem Denken sich zu fügen, wo es eine sehr starke Suggestion des Bestehenden gibt, sich anzupassen, das Erwachsenwerden, was ich vorher angesprochen habe, dann gerät man ja in einen Widerspruch, weil man gesagt bekommt, du bist ja auch nicht erwachsen geworden, sozusagen. Insofern muss man es nicht. Vielleicht komme ich dann nochmal zurück auf, wie kritisiert man jetzt Theorien, weil es da ja eben auf diese Idee der immanenten Kritik, die ich auch ganz wichtig finde, weil gerade in der kritischen Theorie gibt es diese Idee der immanenten Kritik, dass ich eine Theorie nicht kritisiere, indem ich sage, von außen her, sie sei falsch, sondern indem ich sie ganz ernst nehme, ihre eigenen Begriffe ernst nehme und dann sie gegen sozusagen innere Widersprüche aufzeigt. Ich sage, wenn ich sie ernst nehme, wenn das und das der Fall ist, wenn ich das alles mitgehe, dann geht sie nicht auf, dann stimmt sie nicht. Und auch hier wird einem auffallen, dass es da eigentlich eine Nähe gibt zum Rechthaberischen und zum Rechnen, oder? Weil ich sage, es geht nicht auf, die Gleichung stimmt nicht. Und außerdem sage ich, ich habe ja von außen gar nichts herangebracht. Ich nehme ja nur euch beim Wort und ich bin aber klüger als ihr, weil es geht ja nicht auf und das habe ich gezeigt. Sozusagen auf dem eigenen Terrain übertrumpfen. Das ist ja was recht. Oder jemand hat eine Theorie entwickelt und sich damit beschäftigt und ich sage, ich verstehe alles, aber ich verstehe auch, warum es falsch ist. Und das mache ich dann bei allen Theorien. Es hat etwas seltsam, eben etwas Übertrumpfendes, etwas sehr Rechthaberisches. Und geht, glaube ich, dann auch oft vorbei an dem, was doch die Wahrheit dieser Theorie sein könnte. Und jetzt ist, glaube ich, auch die kritische Theorie da oft ein bisschen missverstanden, weil eigentlich wird sie sehr oft in Zusammenhang gebracht mit gerade dieser Art von Kritik, der Immanenten, und ja auch nicht ganz zu Unrecht. Andererseits gibt es eigentlich immer wieder den Gedanken, dass man nicht nur immanent kritisieren müsste, sondern darinnen sein und draußen zugleich. Und das wäre ja, das ist ja auch einsichtig genauso falsch, einfach mir selbst ein Theoriegebäude zu schustern und dann gegenüber jeder Theorie zu sagen, ja, aufgrund meiner Begriffe stellt sich heraus, das ist alles Unsinn, oder wie es, also sich zum Beispiel ein sehr einfacher Materialismus würde dann einfach bei jeder Theorie sagen, da ist das gesellschaftliche Verhältnis, das dieses Denken produziert und damit ist es auch schon widerlegt. Und eigentlich müsste der Anspruch, glaube ich, sein, doch etwas heranzutragen, aber die Sache auch mitzugehen. Und das ist, glaube ich, auch im Studium eine Haltung, die man einnehmen kann gegenüber den Dingen. Also durchaus einiges mitzumachen, aber konzentriert es mitzumachen, mit einer gewissen Skepsis es mitzumachen, eben vielleicht doch auch, ja, auch sozusagen mitzumachen und sich auch weigern, es ganz mitzumachen, aber nicht von vornherein sich weigern, weil sonst kriegt man, glaube ich, nichts davon mit. Und ich habe eigentlich präsentiert eben Dilettantismus als Gegenfigur zur Pedanterie. Und wenn man sich es genau anschaut, hängen diese Dinge eben vielleicht doch stärker zusammen, als es zuerst den Anschein hat. Und vielleicht sind das nicht nur Gegenbegriffe, sondern vielleicht gehören sie zu einem gewissen Grad auch zusammen. Und ich habe immer wieder, bin ich darauf gekommen, dass es zwei Dinge, die gegensätzlich sind, dass man die gleichzeitig tun muss. Und damit meine ich nicht eine Art Melange, also nicht eine Position finden, die dazwischen liegt, sondern eher eine Gleichzeitigkeit der Extreme. Und das klingt unlogisch, aber der Versuch, pedantisch und dilettantisch zugleich zu sein, der würde, glaube ich, lohnen. Also sozusagen nicht ein bisschen brav und angepasst, aber nicht zu sehr, sondern gar nicht und dennoch große Genauigkeit, Ernstnehmen des Gegenstandes. Ja, und wenn ich zum Beispiel auch manchmal so geklungen habe, als würde ich Denken und Theorie ein bisschen ausspielen gegen das, was auf der Akademie praktiziert wird, was dann ja sehr oft einfach das Referieren von Texten ist und das Abprüfen durch Prüfungen oder das Beweisen der Kompetenz in Seminararbeiten, dann ist dieser Widerspruch vielleicht auch nicht ganz aufrechtzuerhalten, weil ja dann doch, eben wenn Denken diese Gegenbewegung ist, dann braucht sie doch auch etwas, wogegen sie sich richtet. Und es ist ja dann doch auch kein Zufall, auch die kritische Theorie, die sich vielleicht dieser Sphäre distanziert gefühlt hat, hat sich immer in der Sphäre der Universitäten und der Akademie irgendwie auch bewegt. Und teilweise sind die polemischen Texte gegen die Universitäten und gegen die Akademien, und das ist eigentlich ja nicht überraschend, wenn man genau darüber nachdenkt, ja gerade von Studierendenseiten oder auch von akademischer Seite her formuliert worden. Ja, oder zum Beispiel die Situationistische Internationale, der Text Das Elend im Studierendenmilieu oder das Beste, was uns die Universitäten zu bieten haben, das sind die Stipendien, wird da gesagt. Oder aber, ich weiß es genau, sie haben ja dann doch studiert, vielleicht nur wegen der Stipendien, aber ich glaube zumindest zunächst einmal auch nicht nur deswegen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt einen ganzen Haufen von Aspekten aufgemacht, die zusammenhängen mit der Kritik der akademischen Philosophie. Ich habe auch eine ganze Reihe von Dingen, die da eigentlich zu nennen und zu diskutieren wären, nicht genannt. Und ich hoffe darauf, dass ihr vielleicht auch Anmerkungen hättet, also zum Beispiel auch welche, die zum Beispiel diese Form haben, dass ihr sagt, was mich am meisten stört, nervt, ankotzt. Oder was ist ein gewisses Verfahren? Oder dann können wir gerne darüber noch diskutieren. Ja, oder wenn es Kritik gibt oder Kommentare, würde ich darum bitten. Fragen sind auch in Ordnung. Ich hoffe, ich kann sie euch beantworten. Und vorerst danke ich für eure Aufmerksamkeit.
Gemeint, quasi, es kommt eigentlich auf die Denkbewegung an und gar nicht, ob das Resultat den Gegenstand trifft. Mir kommt vor, dass das dann später wieder ein bisschen anders gefasst.
Nein, ich habe nicht gesagt, es kommt schon darauf an, dass die Bewegung vom Gegenstand affiziert wird oder vom natürlich, dass sie den Gegenstand ernst nimmt und auch versucht zu fassen. Ich habe nur gemeint, es kommt nicht darauf an, schließlich ein Resultat zu präsentieren. Ja, das dann als feststehendes Ergebnis man zur Seite legen kann, sich aufschreiben und notieren. Aber was natürlich schon, oder was ich auf keinen Fall sagen will, ist, dass es egal ist, ob das etwas zu tun hat mit dem, womit man sich beschäftigt. Das wäre gerade das Entscheidende. Und ich glaube, es ist eben eher so zu bewerkstelligen, dass man darum ein bisschen kreist, dass man sich darauf einlässt und nicht so sehr, dass man eine Methode hat, die man dann anwendet und die dann ein Ergebnis ausspuckt. Das wollte ich sagen. Machen wir erst hier und dann da.
Am Anfang beim Anfreunden der Verhältnisse der Massenwerte, ja, sagten Sie, man kann es akzeptieren und dann mitspielen. Und ich bin mir nicht klar, warum das gleich beides sein muss. Ob man es nicht einfach nur akzeptieren lassen und damit belassen kann.
Naja. Ich glaube, das Problem ist, dass man ja irgendetwas machen muss. Und ich weiß nicht, ob man sozusagen aufhören kann, sich dagegen zu wehren, ohne mitzumachen. Ob es da wirklich ein Dazwischen gibt. Es gibt vielleicht Formen des Kompromisses, also wo ich vielleicht sage, bis zu einem gewissen Grad mache ich mit, aber versuche mich in manchen Bereichen auch zu wehren. Ich meine, da muss man vielleicht dann konkreter werden. Aber ich glaube, das, was ja diese Suggestion ist, des Mitmachens, ist, dass man zum Beispiel sagt, ich entscheide mich für eine Karriere, ich strebe ein berufliches Ziel an, mache es, oder? Und das ist ja, oder vorher, Ich glaube, das nicht zu machen, ist ja schon die Weigerung. Und es gibt aber nur nicht, es nicht machen oder es machen.
Neu machen, anders machen, verschieden machen, variieren machen, extra kombinieren.
Ich meine, ich glaube zum Beispiel, um bei dem Karrierebeispiel zu bleiben, da gibt es ja dann eben tatsächlich verschiedene Herangehensweisen, weil irgendwie muss man ja auch Geld verdienen, weil das braucht man ja leider zum Leben. Und dann gibt es, glaube ich, entweder die Herangehensweise, dass man sagt, ich versuche mit etwas Geld zu verdienen, was mir Spaß macht, wo ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, Widerständigkeit zumindest zu artikulieren, oder ich mache etwas, womit ich Geld verdiene, was ein isolierter Bereich ist, das bedeutet für mich nichts anderes. Und das ist dann für mich nicht identitätsstiftend. Und eigentlich versuche ich auf einer anderen Ebene, mich nicht einzufügen und dergleichen. Ich würde ja zur letzteren Variante fast normalerweise tendieren, aber die beinhaltet natürlich das Unangenehme, eine Tätigkeit zu machen zu müssen, die ganz. Man wird vielleicht eher verschont von Verblödung. Aber dafür muss man eben, vielleicht auch nicht, weil man muss ja dann schließlich etwas tun, was ganz, ganz und gar unerfreulich und unangenehm ist für sehr viele Zeit. Also man darf sich ja sowieso nie der Illusion hingeben, dass man nicht mitmachen würde. Aber man sollte sich nicht auch noch in die Arme werfen, dem, wozu man gezwungen ist. Darum ging es mir nur. Ah ja, da hinten war noch eine Frage.
Ich finde das ganz eine extrem spannende Beziehung, vor allem ein sehr spannendes Verhältnis, insofern, weil die Kritik kann ja an sich dann nicht ohne die Norm existieren. Also wir brauchen uns gegenseitig. Der Dilettant braucht dann insofern den Pedantischen. Es geht nicht ohne das eine wie das andere.
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Es fällt ja auch auf, dass die Leute, die zum Beispiel in der Akademie Gegenstand der Beschäftigung sind, das sind ja nicht in erster Linie Leute, die im engeren Sinne akademische Philosophie betrieben haben, zum Teil schon, aber sehr oft sind es Leute, die in gewisser Hinsicht unangepasst waren oder etwas ganz anderes gemacht haben. Und die werden dann zum einen bewundert, aber zum anderen eifert man denen in dieser Hinsicht seltsamerweise nur selten nach. Ich habe auch schon gehört, zum Beispiel einmal, da ging es um Donna Haraway, und die hat ja einen Text geschrieben, das Cyborg Manifesto. Und das ist ein experimenteller, ein literarischer Text, ein sehr politischer Text. Und da hat es geheißen, aber nicht, dass ihr mir so die Seminararbeiten schreibt. Erst einmal müsst ihr studieren, dann könnt ihr vielleicht so oder so. Ne? Aber die war eine politische Aktivistin. Die hat nicht erst studiert und dann hat sie sich das Recht erworben, experimentelle Texte zu schreiben, sondern ja, daraus hat sie sich nichts gemacht. Der Text ist aus einem Impuls entstanden, einem rebellischen. Und das ist eine komische Paradoxie. Aber ja, andererseits.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, das war jetzt noch einmal, dieses Recht haben, irgendetwas sagen zu dürfen. Was hast du da noch behauptet, oder so ein schönes Wort mit B?
Befugt.
Befugt. Befugt zu sein, genau. Hm. Aber gibt es da nicht Gebiete, wo man befugt sein sollte? Zum Beispiel in der Medizin. Es gibt extreme Beispiele, wo ich mir überlege, wo funktioniert das überall? Mhm. Wo kann diese. Es ist ein sehr schöner Gedanke, dass man befugt sein sollte, überall etwas sagen zu dürfen. Man nimmt sich das Recht. Ich frage mich nur, bis zu welchem Grad ist das intelligent?
Naja, ich rate jetzt nicht dazu, einfach mal drauf los, eine Herzoperation durchzuführen. Allerdings fände ich durchaus, wenn man glaubt, zur Medizin oder zu etwas Gedanklichem, oder was weiß ich, man könnte zum Beispiel eine Theorie aufstellen über implizite Weltbilder, Vorstellungen, wie sie in Medizin vertreten werden, oder über eine Methode. Und das, ich glaube, das wäre durchaus interessant und wünschenswert. Ich glaube halt, es geht ja nicht so sehr darum, dass man zu etwas was sagen soll, wovon man überhaupt keine Ahnung hat und es so vorbringen soll, als wäre man da total bewandert. Und oder ich finde auch, man sollte ernst nehmen, wenn sich jemand lange mit etwas beschäftigt hat und und sozusagen, ich würde nicht einfach darüber hinwegfahren und sagen, egal, ich weiß es besser, ich habe zwar nur 2 Minuten mich damit beschäftigt, darum ging es mir nicht, sondern eher um dieses gesellschaftliche Sanktioniertsein. Jemand kann sich ja durchaus sehr genau, sehr lange mit medizinischen Dingen oder allen möglichen Dingen beschäftigt haben, ohne gesellschaftlich sanktioniert sein, zu sein, etwas dazu zu sagen. Und ich glaube, wenn es um Gesellschaftskritik geht, dann ist es fast notwendig so. Weil Gesellschaftskritik ist ja nicht ein Bereich, zu dem man gesellschaftlich überhaupt sanktioniert werden könnte. Und wenn, wäre es etwas verdächtig, oder? Wenn ich habe studiert Gesellschaftskritik, ich bin ein Doktor in Gesellschaftskritik und was ich jetzt darüber sage, das hat Verbindlichkeit, da wäre das absurd, das so zu denken, oder? Und wenn man aber etwas zur Gesellschaft sagen will, muss man eigentlich dilettantisch etwas berücksichtigen, was Psychologie betrifft, was Soziologie betrifft, was Ökonomie betrifft. Ja, und vielleicht in keinem dieser Felder eigentlich eben befugt und sanktioniert sein. Ja, es war eigentlich, oder? War keine Frage. Aber ich sage, aber ja, ich meine.
Ich weiß nicht, ob ich das damit verstanden habe, was du meinst, dass man gegen das, was sie distanziert und gleich aber sozusagen trotzdem hingeht.
Also, ja. Ich meine, ich habe es auch ein bisschen gezielt auf etwas, wie man zum Beispiel, was weiß ich, man macht ein Seminar zum Beispiel zu Scholastik oder zu etwas, was religiös motiviert ist, und man ist aber eigentlich Atheistin, dann könnte man ja eigentlich mit der Haltung hingehen, Gott und so, alles Unsinn. Was ja nicht ganz eine unsympathische Haltung ist, zum einen, und eine nachvollziehbare. Andererseits würde es, glaube ich, lohnen, sozusagen diese Kritik und diese Skepsis nicht einfach aufzugeben, sondern im Hinterkopf zu behalten, aber trotzdem mal zu versuchen, die Kategorien mitzugehen und zu sagen, was sich da bewegt. Und vielleicht kommt man ja drauf, dass es da doch eine Bewegung gibt oder auch ein Aufbegehren, vielleicht auch ein Impuls, der etwas hat, wo etwas dran ist. Und von dem hätte man vielleicht nichts mitgekriegt, wenn man von vornherein geblockt hätte. Gleichzeitig hielt ich es aber auch für verfehlt, sozusagen alles, was man gesagt bekommt, aufzunehmen und dann vielleicht dann rauszugehen und bei den Bekannten zu sagen, es ist ja so, das. Und ich habe das oft gemerkt, wenn ich zum Beispiel mit Leuten im selben Seminar waren, dass sie dann plötzlich im anderen Seminar ganz, ganz seltsam einfach das wiederholen, was im anderen gelehrt wurde, so als wäre es jetzt plötzlich ihre Meinung und auch ohne das, obwohl sie ja wissen, dass andere da sind, die auch dort waren, mir wäre es irgendwie unangenehm, nicht zumindest zu erwähnen, dass es, also diese Art von Mitmachen fände ich falsch, aber ich fände richtig, doch die Kategorien und den Begriffen etwas, ein bisschen Vorschuss zu geben und zuzulassen, dass sich da etwas tut. Aber ich meine, in der konkret politischen, auf der konkret politischen Ebene gebe ich dir auch recht, dass es da seltsame Kontraste gibt. Ich meine, die Aufforderung selbst, oder denke selbstständig und so, und wenn man darauf Nein sagt, dann wird das nicht gerne gesehen. Ja? Das hat was Widersprüchliches in sich. Ich nicht. Ich glaube, der Kompromiss wäre dann zum Beispiel, dass ich ungefähr in dem Bereich bleibe, der mir zugewiesen ist, oder? Also was weiß ich, sagen wir mal, Philosophie und verwandte Disziplinen, dass ich das einigermaßen genau mache, oder? Das wäre der Kompromiss. Ich finde aber, man sollte ganz und gar nicht bei dem bleiben, was man bleiben soll, und man sollte sehr genau sein. Deshalb ist es, oder? Und diese Dinge haben etwas Widersprüchliches, aber vielleicht eben auch nicht. Ich glaube schon, dass es geht. Aber ich glaube, es wäre falsch, es nicht ganz so genau zu nehmen, aber schon ein bisschen und ungefähr bei dem zu bleiben. Aber nicht ganz sich bei dem Spezialgebiet zu bescheiden, aber schon halbwegs und so. Das ist, glaube ich, das, was der Kompromiss wäre, im Unterschied zum Extrem. Ich meine, vielleicht ist es zugespitzt und wenn man es dann auflöst, klingt das gar nicht mehr so widersprüchlich, sondern banal. Und das ist, glaube ich, oft bei so Dingen, aber die zugespitzte Weise ist vielleicht trotzdem nicht umsonst interessanter und man muss, wenn man sie dann, vielleicht kann man sie nicht denken und wenn man sie denkt, wird es banal. Ich bin immer unsicher, ob es vorher auch schon banal war, aber durch die Zuspitzung interessant gemacht oder ob nicht doch durch die Auflösung das Interessante verloren geht. Das traue ich mich auch nicht zu beurteilen, aber ich hoffe, das Letzte. Ja, ich meine, wenn es nach mir ging, müssen wir auch nicht so lange tun, bis alle wegtröpfeln. Wenn es noch dringende Fragen gibt, ist jetzt die letzte Chance, sonst würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Keine dringenden Fragen, dann vielen Dank für die Diskussion.